Herr Müller, Sie haben in den 70er Jahren die Etablierung des Datenschutzes in Deutschland aus guter Nähe beobachten können. Ihre Beobachtungswarte war damals die Soziologie. Sie arbeiteten als junger Assistent am Institut für angewandte Sozialforschung der Universität Köln, das damals Professor Scheuch leitete. Was waren die Gründe dafür, dass Sie sich für Datenschutz interessierten und was verstanden Sie damals unter Datenschutz?
Ja, der Hintergrund ist, mein Interesse entstand nicht in Deutschland, sondern während meines Studiums in Amerika. Da hatte mich interessiert das Thema Computerisierung vieler Lebensbereiche in Amerika. Und dieses Interesse stammte auf meiner Seite übrigens daher, dass mich immer schon interessiert hatte, was für Daten innerhalb der Gesellschaft, sei es als bewusster Akt der sozialen Buchführung, Social Bookkeeping, oder als nebenbei zum Funktionieren von Organisationen, das nannte man Process-Produced Data, also Daten, die durch normale Verwaltungsprozesse bei privaten oder öffentlichen Stellen entstanden. Mich interessierte diese Vielzahl von Informationen, die es schon gab und ehrlich gesagt auch unter der Perspektive ihrer potenziellen Auswertung.
Sie waren Sozialforscher.
Ich war Sozialforscher und ich war vor allem auch an historischen Fragestellungen stark interessiert. Und ich war beeindruckt von der Nutzung alter Inskriptionslisten schon im Mittelalter, mit denen wir nachweisen konnten, dass die männliche Bevölkerung im Laufe der Jahrhunderte immer größer wurde. Wir wissen es, woran es liegt, ernährungsbedingt. Und so gibt es viele andere Beispiele. So wurden wir damals auch schon in Köln von Historikern befragt, wie man SA-Mitgliedschaften, NSDAP-Mitgliedschaften auswerten könnte. Wir wurden dann gebeten, für die Stichprobenpläne zu ziehen. Aber das führte so weit, dass dann später sogar noch das Bundesarchiv kam und sagte, könnt ihr uns sagen, was wir mit den Millionen Akten aus dem Lastenausgleich und Heimkehrer und so weiter, also Kriegsschädenverwaltung, machen sollten, die jetzt millionenhaft in der Burg Ehrenbreitstein vor sich hin modern. Das war der historische Interesse, zu sehen, was passiert jetzt in der Form an Zugänglichkeit zum Beispiel, an diese Datenbestände zu kommen. Das war das eine. Das war eher ein positives Bild, weil wir erstmal davon ausgingen, dass sich eigentlich auf der Seite dieser Institutionen nichts ändern würde. Ich kam zurück nach Deutschland. Dort wurde ich von meinem zukünftigen Schwager sehr schnell darüber informiert, was dann später unter 1971 unter dem Titel das Informationsdatenbanksystem der Bundesrepublik Deutschland formuliert war. Ein Band mit Nebenanhängen, wiederum als Bücher, was in den allerletzten Tagen, bevor es dann offiziell der Bevölkerung vorgestellt wurde, ein zweiblätteriges Statement eingeheftet bekam, beigelegt wurde, Stellungnahme des Bundeskabinettsausschusses zu dem intern als Hölder-Report bezeichneten Abschlussbericht. Und da war eigentlich alles schon klar, da stand die ganze Skepsis plötzlich da, ja, ohne Datenschutz, ohne Personenkennziffer und weitere Maßnahmen, also positiv plus negative Sachen. PKZ wurde ja von der Bevölkerung vor allem deshalb abgelehnt, weil das Wort KZ ein bisschen historisch negativ belegt war, Gott sei Dank. Aber es war klar der Bundesregierung, dass diese Pläne wohl nicht sich realisieren ließen. Dennoch, sie verrieten eine Grundeinstellung. Nämlich, dass es jetzt darauf ankommen würde, alle möglichen Datenbanken zu vernetzen. Bei Aufrechterhaltung des klassischen Verwaltungsaufbaus, aber im Hintergrund würden dann irgendwelche Datenbanken die Informationen über Bürger austauschen. Und beim PKZ, da hat man sogar die Bevölkerung befragt, nachdem irgendwie so ein Sprachhygieniker, heute sind wir die vielleicht auch nur Öffentlichkeitsarbeiter, gesagt hatte, fragt doch die Leute, ob sie damit einverstanden wären, dass zukünftig nicht mehr der Bürger laufen solle, sondern die Daten. Wie schön. Das wäre doch eine wunderschöne, beglückende Maßnahme. Damals hat die Bevölkerung schon Nein, danke gesagt. Und deshalb wurde es ja auch dann ziemlich schnell, kam es vom Tisch runter. Aber es war ein so ein Nebenprodukt. Neu für uns war, wie gesagt, dieses Informationsbankensystem, die ganz klar werdende Vorstellung, man müsse das alles irgendwie austauschbar haben. Und dann, und das wurde ja auch schon diskutiert bei so internen Stiftungsereignissen, ich erinnere mich an einen Vortrag, der Naumann-Stiftung 1971, da kam ganz klar die Frage hoch, Mensch, wir wussten immer schon, was, wie viel Informationen da schon gesammelt werden, das schon seit Jahrhunderten und es wird immer mehr. Aber was ist denn jetzt eigentlich dann, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn das zusammengefasst werden soll? Also die Integrationsgedanke war also dann plötzlich die große Gefahr und deshalb war die Frage zu stellen, ja, was haben wir denn jetzt als Schutzgut irgendeiner Schutzmaßnahme, um uns gegen diesen gesellschaftlichen Totalitarismus.
Wenn es sich um einen gesellschaftlichen Totalitarismus handelt, ja. Das ist ja ein Kampfbegriff oder ein analytischer Begriff, oder wie wurde das
wahrgenommen? Also wurde schon so wahrgenommen als, okay, nur als ein Codewort. Ja. Die wollen alle miteinander jetzt vernetzen. Wir wollen die strukturelle Differenzierung, die wir haben in der Gesellschaft, in verschiedenste Behörden und Ämter und Organisationen plötzlich jetzt hinter dem Rücken der Bevölkerung fusionieren.
Ging es um Gewaltenteilung oder ging es darum, dass man innerhalb der Verwaltung eine Funktionstrennung haben wollte? Nicht um das große Projekt der Gewaltenteilung.
Also nicht so sehr um Gewaltenteilung, was wir immer noch so verstanden von wegen Exekutive, ja. Legislative, Judikative, sondern dass wir Angst hatten, dass jetzt diese gesamten das Geflecht der Organisationen immer dichter und vor allem immer interagierender werden würde. Und deshalb die Frage, was ist jetzt eigentlich Privatsphäre? Denn darüber waren sich alle Leute klar, wir müssen die Privatsphäre schützen. Das klingt immer so wie eine Sonntagsrede. Und was daraus passiert, weiß man nicht. Deshalb kam es für mich zumindest auf, erstmal darauf an, was bedeutete Privacy bisher, ja. Nicht nur in Deutschland, vor allem im Ausland. Und da gab es ja auch Vorarbeiten in der International Juristenkommission. Und da ist mir halt früh aufgefallen, dass diese Definitionen von Privacy, die als Rückzugsverhalten sich hauptsächlich darstellten, für mich ein Schneckenhaus Privatsphäre begründeten, die eigentlich nur einmal Realität waren, nämlich rückverbunden in den vorindustriellen Lebensweisen. Das gibt's heute nämlich nicht. Dann kann man machen, was man will. Die datensammelnden Organisationen und Behörden arbeiten weiter. Also war das plötzlich das Problem, zu fragen, wie ist das denn? Bislang laufen doch die Individuen hochgradig hochgradig selektiv mit den Organisationen um. Sie geben jedem verschiedenen Behörde Verschiedenes oder anderes. Das scheint sogar ein Irritationspunkt auf Seiten der Behörden zu sein. Die möchten nämlich plötzlich mehr wissen. Das insbesondere das, was der Bürger ihnen nicht selbst freiwillig gesagt hat, oder? Also war für uns wichtig, jetzt die Realität des Informationsverhaltens in modernen Gesellschaften zu beschreiben. Und da konnte man aufgrund von Vorarbeiten, die sich über die Sichtbarkeit politischer Einstellungen hinzogen, zur Sichtbarkeit und Bekanntheiten von Informationsarten in Verkehrskreisen, Primärumwelten etc. hinzogen, was denn nun wirklich vom Menschen normalerweise erwartet wird. Und da kam ich dann halt auf die Idee, das eigentlich so rollentheoretisch zu erklären. Und diese Überlegungen führt dazu, dass man von der Privacy als Sphärentheorie mit privaten, aber nicht ganz so wichtigen und bis hin zu den intimsten Daten, dass die Welt sortieren wollte, das war überhaupt nicht mehr möglich. Weil selbst die ständig als die intimste Frage, nämlich die Frage nach der Religion, sich erwies, dass das unheimlich häufig bekannt war. Nicht nur dem deutschen Finanzamt. Dagegen musste das gehalten werden, dass man ja feststellen konnte, empirisch feststellen konnte, dass die Leute selektiv je nach funktionaler Rolle an Informationen über sich preisgaben. Und daraus hin war dann der nächste Schritt schon sehr schnell ableitbar. Man musste sich nämlich fragen, was bringt das? Und auch wir Strukturfunktionalisten stellten dann à la Luhmann die Frage nach der Funktionalität. Und da konnten wir sehr schnell sehen, dass das eine enorm entlastende Bedeutung haben würde für die betroffenen Bürger, wenn nicht jeder über jeden alles weiß, sondern dass Lebensverhältnisse oder Bereiche, selbst die Freundschaften, Arbeitskollegen, Familienmitglieder, nicht alle deckungsgleich alles wissen. Und es ist bekannt, dass von vielen Leuten, die auch im öffentlichen Leben standen, dass das super Kerle waren, aber den einzigen Nachteil hatten, dass wirklich Leute, die mehr über die wussten oder in anderen Beziehungen zu denen standen, wussten, dass die ihre Frau prügeln würden. Sicherlich negative Verhaltensweise, aber das wurde ausgesteuert. Der Herr Ministerialrat wollte sich sowas nicht von seinen Arbeitskollegen auch noch vorwerfen lassen. Also war klar, dass das Nichtwissen eine funktionale Bedeutung hatte. Mehr noch, dass anscheinend Freiheitsrechte entstehen, Freiräume entstehen, die auch ungezwungenes politische Partizipation erst ermöglichen, dadurch, dass verboten wird, alle Leute quasi über ein Standardprofil zu behandeln. Und deshalb dann die Funktionsbegrifflichkeit des Datenschutzes oder die Funktionalisierung des Schutzgutes. Wofür machen wir das? Wir wollen einerseits, was die Juristen später nannten, informationelle Selbstbestimmung. Wir möchten beibehalten die bisherige Tradition, dass jeder selbst bestimmt, was wem er wann gibt, als empirisches Fakt. Und wir möchten zweitens ebenfalls auch noch zugleich sicherstellen, dass das Geflecht der Institutionen, welches Daten von Bürgern und Institutionen, verstehe ich jetzt nicht nur öffentliche Behörden, sondern auch private Verwaltungen jeglicher Art, nicht untereinander etwas austauscht, was nicht so beabsichtigt war. Als wir dieses gemacht hatten, konnten wir sagen, wir haben eine mikrosoziologische Begrifflichkeit des Schutzgutes und wir haben eine makropolitische Ableitungsmöglichkeit, wenn ihr Politik das wollt, nämlich unabhängige Kontrolle zu schaffen zur Aufrechterhaltung eines Institutionengeflechts, welches die Unterschiedlichkeit der Bilder über Leute nicht auswäscht.
Wo sind wir zeitlich jetzt insgesamt?
Das ist etwa, der Prozess beginnt mit dieser allerersten Publikation von Kollegen und mir, was im International, das ist das Integrated Information Bank Systems, Social Bookkeeping and Privacy, was wir damals auf Anfrage der UNESCO für das International Social Science Journal verfasst haben und welches insbesondere meine amerikanischen Erfahrungen reflektierte. Dann ging der Prozess weiter, dann wurde Scheucht, mein akademischer Lehrer, eingeladen für Hearings, der zu dem Zeitpunkt, das war für viele unbekannt, ein liberaler Mensch war, der war sogar bereit, Studenten von ihm und später Assistenten von ihm loszuschicken für solche Jobs. Und so bin ich So war schon diese erste Publikation, habe ich noch als Student geschrieben. Und später war ich dann halt Assistent.
Welche erste Publikation?
Diese.
Das war die erste.
In der International Social Science. Und dann zieht sich das hin, immer weiter, wir haben dann gearbeitet, dann haben wir ja auch Kontakte bekommen mit den Juristen, anlässlich, wir haben so, kamen wir in Kontakt mit Semite, Steinmüller, Ulrich Dammann und Mallmann, anlässlich der Anhörungen, der allerersten Anhörungen beim Innenminister, also da, die Sache, die der Auernheimer da machte. Und das wiederum hat zur Folge gehabt, dass wir uns zusammensetzen. Wir haben ja dann auch ein Buch zusammengeschrieben, was 1974 erschien.
Wie hieß das Buch?
Das Buch hieß von Ulrich Dammann und uns anderen, Marc Garhausen, Paul Müller und Wilhelm Steinmüller, geschriebene Buch Datenbanken und Datenschutz. Ja. Herde, das war schon so in der Reihe soziale Probleme. Dann wurde immer weiter geschrieben und auch weiter gearbeitet. Wir hatten nämlich eine interessante Diskussion zwischen Soziologie und den Rechtswissenschaftlern, die ja teilweise angefangen hatten mit ganz merkwürdigen informatorischen Grundlagen. Das schien uns damals so, als würden die plötzlich wieder die Lochkarte neu erfinden und juristisch beschreiben. Während wir Soziologen als Empiriker verschrien, wir waren schon lange Nutzer von Großrechenanlagen, von Universitätsrechenzentren und wir haben Daten schon en masse ausgewertet. Da würde ich sagen, waren spätere Polizeidienste, die haben uns da keineswegs übertroffen, mengenmäßig, sehr wohl von der Art und Weise des Vorgehens. Und also entstanden da immer mehr Literatur und später hatte ich das Glück, dass meine Aufsätze zu Funktionen des Datenschutzes unter anderem auch sehr stark von der Bundeszentrale für politische Bildung befördert wurden. Denn das passierte mir fast jedes Jahr dann, mehrere Jahre lang, dass sie mich um Nachdrucksrechte baten und wurde dann immer so Datenschutzbroschüren von der Bundeszentrale mit recht hohen und erklecklichen Auflagen produziert. Das hatte zur Folge, dass das also ganz gut unters Volk gekommen ist, diese Thesen, die soziologischen Funktionen des Datenschutzes. Bis das Interesse ist dann, wie gesagt, stark geblieben, bis etwa 83, als eben das Volkszählungsurteil kam. Bis zu dem Zeitpunkt waren ja zwei Grundsatzentscheidungen gefallen, fanden wir. Erstens, die Datenschützer hatten mit uns besonders durch den Begriff der Zweckbindung Wesentliches von dieser mikrosoziologischen Definition von Privatsphäre und Privatheit übernommen. Und sie hatten sich entschieden für unabhängige Kontrollinstanzen. Denn das waren eigentlich Antworten auf zwei dieser Probleme, die wir angehen wollten. Wie können wir die Begrenztheit des Wissens über Individuen künstlich aufrechterhalten, jetzt, wo die Gefahr plötzlich realisierbar erscheint, das alles zusammenzufassen? Und wie können wir verhindern, dass die Institutionen, die sich schon immer recht wenig um das Informationsgebaren der Bevölkerung gekümmert haben, das nicht konterkarieren durch eigenständige Entscheidungen? Deshalb die Kontrolle durch den Datenschutzbeauftragten. So schien uns damals, 83, 84, das Problem gelöst oder formuliert, der Datenschutz ist jetzt erwachsen. Er hat auch eigentlich all das bekommen, was er bräuchte. Jetzt macht das Beste draus und meldet euch. Aber was dann passierte, muss ich zugeben, es wurden verdammt langweilige Tätigkeitsberichte herausgegeben. Der ständige Schall nach neuen bereichsspezifischen Gesetzen hat die Perspektive irgendwie sukzessive immer mehr verwischt. Man wusste am Schluss gar nicht mehr, was eigentlich welche gesellschaftliche Bedeutung der Datenschutz denn haben sollte. Und
kann man sagen, dass den Datenschützern, den Datenschutzbeauftragten, das Projekt unter der Hand irgendwie da
das nicht unter der Hand, das Problem. Ja, also man kann sagen, teilweise ungewollt. Das sind die Datenschutzbeauftragte, die wirklich auch eine Zukunftsperspektive hatten. Aber teilweise muss man zugeben, und ich habe diese lieben Leute teilweise auch persönlich interviewt, damals, als es dann darum ging, ein Problem zu lösen, was dann plötzlich hieß Datenschutz in der Wissenschaft. Da sind natürlich viele altgediente Verwaltungsleute drin gewesen, denen ich das gar nicht übel nehmen kann. Denn wir haben diese Sache begründet, aber wir haben keine Fortbildungsakademie für den Datenschutz gehabt. Und so schien es mir, dass die sich sehr stark auf ihr historisch gewachsenes juristisches Arbeitsrüstzeug zurückzogen und das jetzt versuchten weiter anzuwenden. Eine weitere Fortbildung, systematische Erweiterung, was ja auch Gesprächskreise bedeutet hätte,
ja,
hat nicht stattgefunden. Also wenn ich jetzt Verantwortlichkeiten suche, dann gab es auch keine Bemühungen der Datenschutzbeauftragten, sich mit Wissenschaft in der Gesellschaft weiter kurz zu schließen. Es waren eher private Kontakte, die also auf privater Basis, ja, die dann wichtig, auch politisch wichtig wurden, aber es war nichts Organisiertes und deshalb kann man auch nicht sagen, dass für die Datenschutzbeauftragten selbst und deren Mitarbeiter irgendwie eine geordnete Fortbildung da war. Die konnten hoffen, dass sie sich durch neue Personalrekrutierungen die notwendigen Kompetenzen einkaufen konnten, die innerhalb ihrer Häuser selbst nicht nachwuchs. Ja? Aber so ist zu erklären, Frage nämlich im Raum, warum hört das denn auf mit der Soziologie so etwa 84?
Ja, mit dem Volkszählungsurteil war Schluss, wie scheint.
Also ohne das jetzt so stark auf meine Person zu bringen, ich muss eingestehen, es hatte damals nur die Kölner Soziologie interessiert. Die Kölner Soziologie war viel stärker internationalisiert als andere Soziologiezentren, ja, in Deutschland. Wir bekamen Feedback von dem Ausland, wo vieles passierte. Auch Feedback der von Schweden und auch was für die deutsche Bürokratie wichtig war, über Freiheitsrechte und solche Sachen. Da hatten wir Kontakte und es gab in dem Sinne immer wieder mal ein Feedback. Aber innerhalb von Deutschland waren die Soziologen merkwürdig schweigsam. Aber nicht, weil sie da keine Bedeutung drin sehen würden. Da bin ich sicher, dass das total falsch ist. Also wenn die nämlich das gelesen haben, dass hier Freiheitsrechte ganz moderner Art zu kreieren seien, dann hätten die mit Sicherheit gesagt, ja, so ist es. Und sie haben sich auch, meine Erinnerung, stark ausgesprochen zu sagen, wir brauchen dann eine ombudsmannsmäßige Kontrolle, denn es ist ja nun zunehmend üblich geworden, dass man in den Bereichen, wo man den normalen Normadressaten, dem Bürger, nicht unterstellen kann, dass der genügend Eigenwissen mitbringen kann, dass wir da halt Vertretungsadvokaten des Staates, finanziert also durch Steuergelder, installieren müsse. Und das war da auch eine ganz gute Entscheidung. Des Datenschutzes.
Wo ist der Unterschied zwischen dem Ombudsmann und dem Datenschutzbeauftragten?
Eigentlich so, also es gibt da Experten darüber, die ihre Dissertationen darüber verfasst haben. Ich empfand nachher die global gesehenen Unterschiede zwischen Ombudsmann und Datenschutzbeauftragten nicht sehr groß. Der Datenschutzbeauftragte sagt schon der Name, wofür er zuständig ist. Der Ombudsmann kann sein, ist in einigen Ländern jemand eine Ansprechstelle für jegliche Grievances, die ein Bürger haben kann und er nicht zur Staatsanwaltschaft gehen kann, weil es ja nicht um kriminelle Problematik geht, sondern sich jemand irgendwie rechtlich benachteiligt findet. Wir haben ja auch in Deutschland zumindest, nicht nur in Deutschland, Verbraucherberatungsstellen, Verbraucherschutz institutionalisiert. Um die ist es aber für mich aus meiner Sicht sehr, sehr leise geworden, sodass zum Teil die verrückte Situation entstanden ist, dass die Datenschützer heute eigentlich sich um Themen kümmern müssen, die ja eigentlich, wenn der Verbraucherschutz besser funktionieren würde, gar nicht Problem des Datenschutzes sein bräuchte. Wenn also Google Analytics mir jegliches, all das speichert, was ich bei Suchverhalten, sei es nur, nämlich wenn ich eigene Reisen buche, mir nach 14 Tagen immer noch zurückschmeißt, unaufgefordert, wenn Sie nach XY fliegen wollen, gehen Sie doch bitte zu XY. Ich sage, was ist das denn? Ich bin schon längst wieder zurück von dem Urlaub. Immer noch hält mir Google Analytics vor, was ich vor 4 Wochen gesucht habe.
Lassen Sie sich noch mal bitte noch einmal zurückkommen. Ja. Ihre Hauptwirkungszeit in den 70er Jahren, kann man ja so sagen, diese 10 Jahre, 70er Jahre bis etwas in die 80er hinein, war ja auch die Zeit des RAF-Terrors in Deutschland.
Ja.
Von Herrn Potlech habe ich gelernt, dass die Provokation, die die RAF auf den Rechtsstaat in Deutschland ausübte, durchaus Einfluss hatte auf die reale Inanspruchnahme von Grundrechten. Das war natürlich eine heikle Frage, die dann auch so ein Kabinett zu entscheiden hat bei Helmut Schmidt. Da erinnere ich mich jetzt gerade dran. Sehen Sie eine formende Rolle, die durch die RAF-Auseinandersetzung auf den Datenschutz einwirkte?
Ich muss zugeben, das lief bei uns nebenher. Also oder nicht nebenher, sondern nebeneinander. Wir hatten soziologische Forschung über die RAF-Leute bei Professor Neithart, der in der Tat Leiter des Instituts für Soziologie war in Köln. Wir hatten 3 Institute, später sogar 4 Institute für Soziologie. Und da ist es separat gelaufen. So Querbeziehungen damals nicht. Es gab mal jemand, der fragte, ist der Datenschutz eigentlich links oder rechts?
Das wäre eine Frage, die ich jetzt auch stellen wollte.
Von uns wurde er eigentlich als liberal. Das war klassische liberale oder bürgerliche Freiheitsrechtsgeschichten. Wir haben weder von links noch von rechts irgendwelche Anwürfe bekommen. Die Leute schienen das zu akzeptieren, denn waren zwar viele Leute nicht so informiert über die Details, insbesondere waren die Kölner natürlich besonders datenverarbeitungsintensiv und da unterstellten sie uns schon, dass wir wüssten, worüber es eigentlich ginge und worum es ginge, aber das wurde eben nicht in der politischen Landschaft kontrovers dargenommen. Bis hin natürlich, dass wir einfach einsehen müssen, dass viele Leute, die uns hätten vielleicht kritisieren können, so Theoretiker waren, die ohnehin bei so Fragen aktueller Themen sich eher vornehm zurückziehen, zieten und zogen, weil sie sagten, das ist doch schon nicht mehr Wissenschaft, das ist Zeitgeschichte oder
damals.
Was. Das heißt, wir haben das ja immer festgestellt, dass, okay, später kam Gott sei Dank Mannheim als zweites Zentrum hinzu, die auch angefragt worden sind von den Medien, was haltet ihr davon?
Es gab damals auch sowas, Datenschutz als Bürgerbewegung.
Ja.
Das hat insbesondere nachher zum Volkszählungsurteil hin. Was mich interessieren würde, ist, das ist eine Zeit überhaupt von Bürgerbewegung. Wir haben eine Umweltschutzbewegung, wir haben eine Friedensbewegung, wir haben eine Frauenbewegung, wir haben aber auch eine Datenschutzbewegung. Mhm. Was man feststellen kann, kulturell hat vielleicht die Frauenbewegung gewonnen, Umweltschutzbewegung hat gewonnen. Etabliert hat sich aber tatsächlich mit eigenen Professionalisierung sich die Datenschutzrechtsbewegung sozusagen. Wie sehen Sie die Zeit in den 70er Jahren, was Bürgerrechtsbewegung angeht? Spielte das damals eine Rolle? Konnte man das so separieren? Sah man da, man kann auch sagen, dass Datenschutz ein Projekt ist, das sich weder links noch rechts noch liberal einfach so eindeutig zuordnen lässt.
Hat sich ja auch Gott sei Dank nicht instrumentalisieren lassen.
So ähnlich wie auch die Frauenbewegung links und rechts schwierig einzusortieren ist und die Umweltbewegung sich dem entzieht.
Also ich sehe und sah da keine großen Zusammenhänge. Für die eigene Arbeit erst recht nicht, weil die mikrosoziologische Analyse, also auch die makrosoziologische Analyse, sich über solche Dinge hinwegsetzten. Also mich interessierten Empirie und wenn ich wissen, wir haben Forschung dann betrieben über das Informationsverhalten und Informationssysteme, jetzt mal lokal hier in Köln, haben wir mehrere Jahre mit Mitteln des Forschungsministeriums in Bonn empirisch untersucht, wie sich Leute gegenüber Behörden verhalten, also welche Informationen sie abgeben und wie autonom oder indifferent von diesem Verhalten sich Institutionen bislang gerierten. Und deshalb war für uns wichtig, strukturelle Ableitungen zu treffen, die da hießen, wir müssen dafür Sorge tragen, dass das Abstimmen mit den Füßen, sagt man ja in anderen Bereichen, des Bürgers auch wirklich eingehalten wird, im Verhalten eingelöst wird durch in dem Verhalten von Behörden oder Organisationen. Denn das ist nicht keine Selbstverständlichkeit.
Ich möchte noch einmal zurückkommen zu dem Konflikt, den Sie als Sozialwissenschaftler auszuhalten haben und wie Sie den am Ende gelöst haben. Sie haben vorhin erzählt, dass Herr Simitis darauf hingewiesen hat, dass Sie auch in Ihrer Sozialforschung ja auch reichlicher Datenverarbeiter sind. Ja. Und wie wurde das Problem damals gelöst? Es wurde als Problem gesehen, es wird thematisiert, im BDSG hat es seinen Niederschlag gefunden. Wie haben Sie das Problem gelöst? Wie wurde es aufgebracht, das Problem? Wie sind Sie es angegangen?
Also ja, es ist klar, wir in Köln waren Datenverarbeiter, Datenausquetscher und das im ziemlich großen Stil. Also die Computerei fing bei uns nicht mehr an. Wir brauchten auch bei unseren Studenten nichts mehr durchzudeklinieren, was Datenerhebung, Speicherung und Löschung wäre. Wir machten das, Informationsverarbeitung. Dann kam Folgendes. Nachdem wir den Gedanken der Zweckbindung im Gesetz wiedergefunden haben, nachdem wir die strukturelle, institutionelle Kontrolle realisiert sahen und kam plötzlich nach Installation dieser ersten Datenschutzbeauftragten ein ganz neues Problem. Es gab eine Zeit der unvorsichtigen, aggressiven Interpretation des Datenschutzgesetzes. Eine Sache, die man nachträglich verstehen kann, denn es war von ihnen, denn die vielen Datenschützer waren am Anfang recht unbeliebt, als Störenfriede in den alten Verwaltungen. Und die Datenschützer hatten vor allem die Befürchtung, dass sie sehr schnell untergebuttert werden würden. Und so kam es zum Beispiel zu einem Eklat mit der Wissenschaft und Wissenschaft als Objekt des Datenschutzes kam es in die Diskussion, als dann gefragt wurde, ja, was macht ihr Soziologen eigentlich, wenn ihr jemanden befragt? Ja, haben wir gesagt, wir haben da einen Fragebogen, wir kriegen vom Einwohnermeldeamt die Adresse der Leute für eine Random-Stichprobe, muss nämlich random sein, sonst kann man die Sache nicht hochrechnen auf die Gesamtbevölkerung. Und dann befragen wir die und nach ein paar Tagen verschwindet die Adresse. Aber in den ersten zwei Tagen ist die Adresse natürlich uns bekannt. Da sagte dann jemand, ja, da seht ihr mal, ihr habt auch personenbezogene Daten. Da hofft wir, das kann doch nicht wahr sein. Denn dann haben die plötzlich gesagt, ja, jetzt müsst ihr, wenn ihr so Leute fragt, also zum Beispiel klassische Frage, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, welche Partei würden Sie dann wählen? Machen wir alle vier Jahre spätestens. Da müsst ihr jetzt einfach am Schluss sagen, können Sie uns bitte bestätigen, dass Sie mit der Speicherung einverstanden sind für ein paar Tage oder so. drauf sagen, was wollen Sie mir verkaufen? Also da war in einem Kontext der Befragung durch Wissenschaft, waren die Wissenschaftler total die Unterlegenen. Wenn man jetzt von der Bevölkerung verlangte, die sollen da was unterschreiben. Die waren gerade froh, dass sie überhaupt, oder wir waren gerade froh, dass sie sich überhaupt dazu bringen ließen, mal ihre Meinung zu sagen. Da gab es nicht klar. Und aber intelligent, schnell gelöst, insbesondere auch mit in Zusammenarbeit mit den Beaufsichtsbehörden für den privaten Bereich, die dann gesagt haben, also wir haben, und im öffentlichen Bereich haben wir dann ja die Art der Datenverwendung als zusätzliche Begrifflichkeit eingeführt und damit war jetzt eigentlich 95% der Wissenschaft wieder draußen. Denn da steht drin, wenn jemand Daten zwar als Individualdaten hat und jede Person ist später eine Lochkarte, allerdings ohne Adresse, dann kann man da statistische Zusammenhänge untersuchen. Aber es ist ja keine Entscheidung, wie eine Verwaltung oder eine Organisation immer anstrebt, über eine Person.
Man könnte aber einwenden, dass die Ergebnisse dieser Sozialforschung tatsächlich dann auch zur Steuerung von Menschen als gesamter Kohorte, zur politischen Steuerung genutzt werden kann.
Ja, das unbestritten. Jegliche Erkenntnis der Wissenschaft kann missbraucht werden. Das sehe ich bei den Atomphysikern nicht anders als bei den Soziologen. Wir haben keine eingebaute Ethik, die uns erlauben würde, bestimmte Dinge, die wir vorfinden in der Gesellschaft, moralisch gut zu heißen oder zu verdammen.
Aber Sie haben die Verpflichtung, dass Ihre Methoden zu veröffentlichen, auch vielleicht auch die Ergebnisse zu veröffentlichen. Also dass dem wissenschaftlichen
Absolut,
Diskurs
die Transparenz muss sichergestellt werden. Denn sonst könnte ja jemand unter dem Deckmäntelchen der Wissenschaft anfangen, mit personenbezogenen, also der Einzeldaten, alles Mögliche anzufangen. Die Soziologie verstand sich allerdings immer als eine Wissenschaft, die, wenn sie Daten bei einzelnen Personen erhebt, sagt, leave them as you find them. Du bist kein Sozialarbeiter, du fragst die Leute und dann zeichnest du das auf und du wertest das dann statistisch aus. Das heißt, jeder Bürger bleibt unbeschädigt zurück, so wie man ihn vorgefunden hat. Gut, Ergebnisse? Klar. Was ist aber jetzt die Manipulation, wenn wir sagen, wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl ist oder wenn morgen Bundestagswahl ist oder wenn nachher die Wahllokale geschlossen sind, dann sagen wir einen leichten Gewinn von Partei A voraus. Das ist Realität, wird doch immer zutreffender vorhergesagt.
Wie erklären Sie die besondere Konjunktur des Themas Datenschutz in Deutschland? Denn man kann sagen, es ist eigentlich im internationalen Vergleich eine Besonderheit, die da in Deutschland lief. Woran liegt das?
Ich habe dazu noch keine in sich kohärente Antwort gefunden. Ich gebe zu, dass in vielen Ländern Europas, aber auch in den Vereinigten Staaten, der Datenschutz in einer merkwürdigen Unterentwicklung sich befunden hat, auch zum Beispiel bedingt darum, wenn ich das mal so sagen darf, dass sich zum Beispiel die Soziologie in Amerika, in den Vereinigten Staaten jetzt, nicht besonders stark dafür interessiert hat. Das war immer als ein Thema für die Juristen. Das sollten die im eigenen Saft kochen. Also Leute wie Alan Weston, die waren da hoch angesehen, aber die haben klassische Sphärentheorien durchdekliniert. Und es ist da nie anders gekommen, dass wir so eine Diskussion bekommen haben mit Zweckbindungsgrundsätzen. Ja, ich weiß nicht, wir haben damals geglaubt, dass das viel mehr Leute irgendwie kopieren würden. Aber es wäre eigentlich jetzt eine Frage zurück an Sie. Ist das eigentlich mal kopiert worden? Die wenigen, ich meine, okay, externe Kontrolle, Datenschutzbeauftragte war klar, aber die Überwindung sphärentheoretischer Strukturansätze, Das ist anscheinend nicht ins Ausland transportiert worden.
Was ins Ausland transportiert wird, sind reale Datenschutzgesetzgebungen. Die werden exportiert. Die wurden auch mit den neuen Ländern in der EU, im Ostblock, im ehemaligen Ostblock, die haben zum Teil deutsche Gesetzgebung übernommen. Es gibt auch real Mitarbeiter direkt von uns aus dem OLD, ja, die hingegangen sind und Entwicklungsarbeit geleistet haben. Das ja. Deswegen, aber die Sphärentheorie ist ja auch nicht mal bei uns im Datenschutz wirklich überwunden. Soziologisch, theoretisch, ja. Mhm. Aber ja noch nicht im wirklichen Denken der Datenschutzprüfer.
Ja, obwohl ich immer schmunzeln mich da erinnere an ein Spiegel-Interview von Semitis, wo er dann sagte, wir haben das und das und das erreicht, aber das ist das, was wir Juristen machen, die Überwindung oder ja Überwindung der alten Sphärentheorie und Ersatz durch eine Tortenstücktheorie, ja, ist auf das Verdienst der Soziologie im Fall meiner Person. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass so, naja, Personen, die nun wirklich sehr hohes Standing innerhalb der juristischen Profession hatten. Ernst Bender hat mir damals unaufgefordert einen Beitrag, glaube ich, Festschrift für einen Herrn Geiger, zugeschickt, in dem es um das Thema geht und wo er dann noch angekreuzt hatte, wo er dann diesen englischsprachigen Artikel zitierte und sagte, dies ist, scheint der Ansatz oder der Anfang zu sein, sich von den Sphärentheorien endlich zu lösen. Denn was konnten denn die, was können denn Sphärentheorien, die es in Oslo, in Norwegen noch gibt, da gibt es Leute, die fangen an, jegliche Informationen, unterschiedliche Informationen danach zu klassifizieren, welche denn besonders gefährdungsbedürftig oder gefährdend wären oder besonders schützenswert wären. Es ist absolut lächerlich, weil wir doch wissen, dass eigentlich all das, was als intimste Informationen einklassifiziert wird, sich in vielen Bereichen und Organisationen wiederfindet. Deshalb, wie gesagt, fanden wir das schön zu sagen, diese Intimsphären-Sachen, das ist, hat sich überholt. Intimsphäre, oder besser gesagt, die Schneckenhaus-Definition einer Privatsphäre als Erholungsbereich von den Belastungen in der Öffentlichkeit, ist, wenn nicht altgriechisch, so zumindest vorindustriell 19. Jahrhundert. Okay, das soweit zu dem, inwieweit wir als Soziologie uns gemüßigt fühlten, da was zu tun. Es ist dann dazu gekommen, dass die Datenschutzbeauftragten, ich erwähnte es schon, es vorzogen, mit sich untereinander zu reden. Von uns aus, dann hatten wir, wie gesagt, diese Auseinandersetzung über Wissenschaft, über Datenschutz in der Wissenschaft, auch jetzt in Form der empirischen Sozialforschung. Das ist gelöst worden, hatte aber weite Wellen gezogen. Ich weiß noch, am Schluss war die DFG auch noch involviert, die VW, Volkswagen Stiftung, förderte Projekte über Datenschutz und Wissenschaft, und es kam auch noch ein neuer Aspekt raus zum Tragen, nämlich Archivgesetze, die auch irgendwann mal wichtig werden. Ich erzählte ja schon über die Aktenberge, die da schon längst entstanden sind in den stark bürokratisierten Flächenstaaten da in Europa. Aber dann war irgendwie Schluss, und auch die anderen Soziologen schienen ja irgendwie aufzuatmen, was da als Überziehung perzipiert wurde und wo es auch richtig Spannungen gab. Also ich weiß noch, es gab Artikel auch von Herrn Scheuch, der sich darüber aufregte, dass der Datenschutzbeauftragte hier in eine expansive Interpretation, ne? Das wäre nicht gut. Es gibt nämlich genügend Gegner, die das dann nur gerne als weiteren Beispiel für diese Problematik. Also, aber okay, ich wollte nur sagen, diese Art Spannungen hat es gegeben. Am Schluss, durch dann die Nivellierung des BDSG, kam es zu Wissenschaftsparagrafen. Und ab dann ist es eigentlich, sagen wir als Sozialwissenschaftler, gibt es denn keine großen Probleme? Denn wo wir wirklich speichern, im klassischen Sinne, sind sicherlich auch wichtige Langzeituntersuchungen. In Schweden gibt es eine Untersuchung, die schon 20 Jahre lang läuft. Und sie will also bestimmte Probleme der Adoleszenz aufzeichnen. Aber da sagen die Leute, ja, wir haben doch immer schon uns eine Unterschrift geben lassen. Ne?
Haben Sie einen Facebook-Account?
Bloß nicht.
Warum nicht?
So ein Teufelszeug. Weil ich doch überhaupt nicht weiß, was mit diesen Daten, die ich da preisgeben würde, passieren würde. Es gibt keinerlei Zusagen, den Kreis der Empfänger künstlich einzugrenzen. Es gibt keine Auskunftsrechte. Und deshalb ist dasselbe Reaktion, die ich auf Google Analytics eben formulierte, ja, auch hier, ich werde den Teufel tun und in solche Diskussionsforen oder Social Networks, die interessanterweise eine andere Bedeutung haben als in der Soziologie. Social Networks hat da eine ganz andere Tradition.
Wenn Sie jetzt auf der anderen Seite wären, Sie wären auf der Facebook- oder auf der Google-Seite oder auf der Apple-Seite, Amazon-Seite, man kann verschiedene andere Unternehmen noch nennen, Sie würden eine fantastische Sozialforschung machen können. Sie haben einen Einblick in das Seelenleben, das ein Traum zu sehen, was Menschen wirklich bewegt.
Ja, also soll heißen, ich kann wie in einem psychologischen Tiefeninterview schon sogar nach ihren Träumen fragen.
Massenhaft.
Und das ist ja auch schon teilweise traumhaftes Verhalten, worüber die Leute sich gegenseitig erzählen. Aber zur relevanten Wissenschaftsdatenbasis wird das nie werden.
Warum nicht?
Weil wir nicht wissen, wie viel reine Selbstdarstellung ist.
Ein amerikanischer Versuch, Privacy umzugehen, sowas wie eine Nutzerkontrolle, einen Verbraucherschutz hinzubekommen, ist zu sagen, meine Daten gehören mir. Sozusagen eigentumsrechtlich ranzugehen. Die europäische, deutsche Variante ist, läuft etwas anders und sagt, nein, wir müssen Organisationen sozusagen staatlich beaufsichtigen, damit sie die Kunden und die Bürger und die Patienten, die Mandanten nicht übervorteilen.
Ja, weil vor allem, wenn das strukturell schon klar ist, dass der einzelne Bürger gegen ein ziemlich mächtiges Institutionengeflecht kaum eine Chance hat.
Was sagen Sie
ist ja nur verständlich, dass ich dann nicht Datenschutz oder Privatsphäre als ein veräußerbares Produkt hinstellen kann.
Genau, was sagen Sie zu dem, meine Daten gehören mir, wenn Sie diesen Satz hören?
Deine Daten gehören dir, stimmt schon. Aber allein dieser Glauben versetzt keine Berge. Es ist eine wirkungslose Einstellung. Und wenn man dann sagt, daraus leite ich ab, dass ich jederzeit über meine Daten frei verfügen kann.
Und sie auch bezahlen lassen kann. Wenn du mir nur hinreichend viel Geld gibst, ist es okay, dass du mit meinen Daten arbeitest. Das ist im Moment das Modell, was diskutiert wird.
Ja. Man müsste die Amerikaner auf ihre Unabhängigkeitserklärung vielleicht nochmal hinweisen. Denn da haben die ja einen Katalog von Unalienable Rights, also von Rechten, die man nicht veräußern dürfe.
Okay.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator, with a certain amount, und dann jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr das Zitat, da steht, life and pursue life, liberty and the right to pursue happiness. Da gibt es so eine Vorstellung, bei den Amis damals wo auch nicht realisiert, da steht drin, dass alle Leute frei geboren seien. Das war jetzt 1898 oder 96 für die Negersklaven galt das, glaube ich, nicht. Mhm. Aber man müsste mit Sicherheit erreichen können, dass das lächerlich ist. Wir müssen die Gesellschaft, auch die Informationsgesellschaft, als natürlich stratifiziert verstehen. Wir können nicht sagen, jetzt sind wir alle wieder Brüder und du Adresshandel bist jetzt mein bester Freund oder was. Also das ist doch unüblich. Aber mag ja sein, europäisches liberales Denken, denn wir ziehen ja immer noch viel aus der alten bürgerlichen liberalen Zeit, wo sich die Bourgeoisie gegenüber dem Staat durchsetzen musste. Was ist der dritte Stand? Einer der Auslöser für die Französische Revolution. Das haben wir alles in Amerika nicht. Die scheinen immer noch ihren privaten Organisationen selbst sympathisch gesonnen zu sein, wenn die ein überaus großes Maß in ihre Privatsphäre eingreifen. Und erst recht, wenn plötzlich ein Klima erzeugt wird, dass alle im gleichen Boot und in der gleichen Gefährdung sitzen würden, die seit dem 11. September zu datieren sei. Ich finde das teilweise einen organisierten gesellschaftlichen Aufregung. Ich finde das Wort im Moment nicht dafür, was man dafür verwenden könnte. Aber es ist einfach für mich übertrieben, sich so in die Ecke hetzen zu lassen und ständig sich verfolgt, Verfolgungswahn. Mhm. Die Facebook lebt von der angeblichen Garantie auf Anonymität. Ich würde dann wie damals sagen, als ich es damals
sagte... Die Garantie wird nicht gegeben. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Die sagen, wir gucken in deinen Brief rein. Die sagen überhaupt keine Anonymität. Geben sie nicht.
Ich sage, ihr lebt aus der Sicht der Bevölkerung.
Ja, so rum.
Von eurem... Von dem Anschein der Anonymität, der Anonymität, den ihr gebt. Und so wie damals gesagt wurde, tatsächlich stellen wir fest, die Bevölkerung reagiert rollenspezifisch, situationsspezifisch mit verschiedensten Ämtern und Behörden. Und dieses macht Sinn und ist gut. Lasst uns das künstlich aufrechterhalten bei den Informationsströmen. So müsste die Antwort vielleicht heißen, dann garantieren wir rechtlich die Anonymität. Das heißt, die können doch rumspielen, was immer, aber was ihnen verboten werden müsste, wäre das Rückspielen von Adressen oder was auch immer zwischen den
Beteiligten. Genau das machen sie aber. Facebook macht das genau das.
Ja, und das würde ich dann als Maßnahme empfehlen, dieses genau zu verbieten. Bloß nicht aber diese schönen Sachen, sich mit Emma und Emma Peel oder was auch immer zu unterhalten. Mögen Sie doch das alles machen. Es darf nur keine Konsequenzen haben in der Form. Dann, dafür gibt es ja die anderen Dienste, die sagen, hier könnt ihr euren Mann der Zukunft finden. Da wird ja ganz klar gesagt, es wird ein Dritter beauftragt, die Adressen zu matchen und uns dann in Verbindung zu bringen. Aber Facebook kriegt deshalb so viel, weil sie Anonymität versprechen. Also zwingen wir sie zu halten. Fände ich eine elegante Lösung, wenn es dazu kommen könnte. Es gab einmal, Simitis hat das gemacht, da bin ich hingefahren. Da gab es in Wiesbaden...
Ungefähr.
Das muss nach 84 gewesen sein, okay. 85 oder sowas. Da gab es ein großes Symposium und so weiter. Vielleicht, ich weiß nicht, wie die das eingeschätzt haben. Es war so eine Anhörung. Eine Anhörung von am Datenschutz Interessierten. Da kam man hin, man konnte als Vortragender oder nur als Diskutant. Also man konnte eine Frage stellen. Aber das war der Versuch, Kontakte aufrechtzuerhalten. Die über reine Arbeitsbeziehungen und zwischen Ämtern und Freundschaftsbeziehungen zu Freunden aus der Studienzeit hinausgingen. Also das war jetzt das Beispiel, wo ich jetzt selbst nochmal merke, Also wir Soziologen hatten kein weiteres Projekt wahrgenommen, in dem wir uns meinetwegen vorstellen würden, jetzt die Datenschützer mal zu einer Konferenz einzuberufen. Das wäre gar nicht deren Thema gewesen. Ich bin noch, bevor ich ganz aufgehört habe mit dieser Thematik und mich ja dann dem Bereich der Epidemiologie gewidmet habe, noch durch Deutschland rumgereist zu den ganzen Datenschutzbeauftragten und habe sie zu deren Position interviewt, Wissenschaftsklausel und so weiter.
Wo ist das veröffentlicht?
Das ist gar nicht. Das ist veröffentlicht in einem dicken Wälzer, der eigentlich fast schon absichtlich dicker Wälzer geblieben ist, um das nicht an die große Glocke zu hängen. Denn dann passierte auch etwas, was ich auch eingestehe, es ging dann schneller voran als dieser Bericht. Das wäre also nur ein historischer Bericht. Denn die Bereitschaft, sich dann doch der Sache zu stellen, die da heißt, Art der Verwendung muss als Formulierung, als neuer Textbaustein in die Gesetze reinkommen, war doch schnell. Und sehr schnell da. Deshalb, das war der letzte, da bin ich rumgereist. Und alle anderen, die waren, also eigentlich war es immer ein Gut- und Gütezeichen, wenn man vom Datenschutz nichts mehr hörte. Mhm. Was übrigens auch nicht falsch ist. Denn man wurde auch nicht zum Gegen, man wurde hier nicht von den angeprangert, wie Semitis das so nett sagte. Ich gehe dann ins Fernsehen und prangere das an oder rufe früher an und sage, was macht ihr denn da also in der Republik? Ne? Also da ist dann nichts mehr so schrecklich Neues zu erwarten. Und jetzt kann man höchstens sagen, wir haben zwei wirklich strukturelle Defizite aus meiner Sicht. Der erste strukturelle Defizit ist, dass wir uns damals nicht um das Internet gekümmert haben oder über Tendenzen von Leuten sich fast exhibitionistisch zu verhalten, alles über sich freiwillig freizugeben.
Das war kein Thema.
Das war nie ein Thema und es gab ja auch noch kein Internet. Also es gab diese Erfahrung nicht. Wir haben darüber deshalb nie nachgedacht. Und es müssten jetzt aber eigentlich neue Leute da sein, die über die sozialen Konsequenzen von Internet, also da würde ich jetzt suchen, aber ich habe mich jetzt da nicht vorbereitet. Das Zweite ist, den zweiten wirklich großen Defizitbereich finde ich, dass Sie eben in einer anderen Formulierung als Frage gestellt haben, dass die Bemühungen in Deutschland, sich um einen adäquaten und modernen Datenschutzziel zu einigen, so wenig von anderen Ländern übernommen wurden. Dass ich selten sehe, ich konnte mir feststellen, wir haben ja diesen Aufsatz geschrieben, da kam null Reaktion. Das war mehr innerdeutsch. Ja, gut, dass es jetzt mal klar ist, das kann ja nicht wahr sein, dieser 19. Jahrhundert vom Simmel und so, das kann doch nicht wahr sein, dass das immer noch die Privatsphäre ist. Also in dem Sinne war die Zustimmung vielleicht. Weil man sagte, ja, es wurde mal Zeit, dass das mal einer aufgriff. Wir hatten bislang keinen Kontext, wo wir das hätten aufgreifen müssen. Im Datenschutz passt es ja gut rein. Die Juristen ja selbst, teilweise so formuliert. Aber die internationale Verbreitung von alternativen Ansätzen zur Datenschutzzieldefinition, die sehe ich unterentwickelt an. Obwohl so Leute wie Lenk von der OECD doch wirklich viel versucht haben, das zu internationalisieren und das auch auf eine gesellschaftliche, also makrosoziologische Ebene zu heben, zu der ich jederzeit bereit war, aber dann einfach sehen musste, dass kaum jemand eine Datenerhebung zu diesem Thema auf nationaler Ebene haben wollte. Wie gesagt, unsere eigenen Untersuchungen, die wir dann in BMFT-Förderung, in der BMFT-Förderung durchgezogen haben, war eine Lokalstudie über Köln, weil wir sagten, das müsste uns reichen, um die Diskrepanz oder Harmonie im informationellen Verhalten der Bürger als auch von Ämtern innerhalb der Stadt aufzeichnen zu können. Aber auf nationaler Ebene schien keiner Interesse zu haben. Mhm. Aber jetzt muss man natürlich auch mal fragen, es klingt schön, so Begriffe zu formulieren wie Informationshaushalte bilden, makrosoziologisch Steuerungen. Keiner der Datenschutzbeauftragten hat da, oder jeder Datenschutzbeauftragte, muss man es umgekehrt formulieren, stößt an die Grenzen seiner Zuständigkeit, wenn wir jetzt sagen würden, mit Hilfe des Datenschutzes könnten wir eine informationelle Gestaltungsvorstellung entwickeln, wie eine Gesellschaft, die den Grundsätzen des Volkszählungsurteils entsprechen würde, auszusehen hat, wirklich institutionell. Dann sind wir nämlich bei Organisationen. Und Organisationsgründung. Ich meine, dass da irgendwie die Leute dann abgewunken haben, gesagt haben, wir kriegen da, das ist quasi so eine Art makrosoziologische Schließung des Hintertürchens, sozusagen, also das Zielvorstellung des Datenschutzes muss das und das sein, und wir müssen aufpassen, dass sich das Haus, die Informationshaushalte nicht einseitig verändern. Das kann man dann leicht noch begründen, wenn es heißt, wir möchten keine stalinistischen oder nationalsozialistischen Zuständigkeiten haben, oder wir möchten denen einen überbordenden Einfluss der Sicherheitsorgane verhindern. Aber das genau, wenn man das empirisch angehen würde und das in Amerika durchziehen wollte, ich glaube, die wären erfolgreich dagegen sein.
Wer wird erfolgreich
dagegen sein? Wären. Die würden erfolgreich dagegen sein. Und wir müssten dann quasi erst einen nationalen Benchmark machen. Wir müssten nämlich wissen, könnte denn eine demokratische Gesellschaft etwa informationsmäßig aussehen? Amerika ist jetzt wiederum ein trauriges Beispiel. Man hört, ohne dass ich das jetzt als Soziologe empirisch darstellen kann, denn da habe ich das ist für mich fast ein Charakter nur einer Vermutung, aber wenn ich so höre, was Freunde mir erzählen, wie schwierig es ist, alle möglichen, also nach Amerika reinzukommen alleine, deren Visa-Beantragung, das ist ein Trauma, ist das geworden. Und man müsste kleinere Projekte aufschließen. Warum zum Beispiel ein internationales Projekt, wo Soziologie gut beteiligt wäre, sein könnte, wären zum Beispiel so Voraussetzungen für das Einreisen in Länder. Jetzt, wo ich in Thailand wohne, stelle ich fest, dass zum Beispiel sehr viele Araber nach Bangkok kommen. Wir haben einen enormen Medizintourismus zu verzeichnen. Der Hintergrund ist der, dass er halt einfach viel schwerer nach Amerika reinkommen. Und da macht man natürlich Witzchen drüber, aber in Wirklichkeit ist das der eigentlich reale Hintergrund. Man sieht daran, dass nicht notwendigerweise, man könnte ja auch sagen, das Sicherheitsbedürfnis ist global. Deshalb muss man fragen, warum gibt es so deutliche Abweichungen von so einem mittleren Standard? Aber das könnte man empirisch mal angehen, wäre vielleicht gar kein schlechter Ansatz, um solche Phobien und Traumata von Gesellschaften irgendwie raus in den Griff zu bekommen. Unter welchen Bedingungen lassen die einen noch rein? Mhm. könnte man nicht nur historisch aufziehen, juristisch ist es erst recht ein Thema und soziologisch ist es ein empirisch leicht erhebbares Thema, mit welchen Begründungen werden Einreisen abgelehnt. Jetzt rein faktisch, nicht normativ. Soweit müsste man mal beginnen.